Also sind jetzt freilebende Wiesent in ganz Europa um die 10.000 schon mittlerweile. Und das ist schon eine Zahl, ne? Wenn man sich überlegt, naja, die waren halt wirklich ja komplett ausgestorben in der freien Wildbahn.
Sie sind das große Comeback der Tierwelt, denn eigentlich galten sie als ausgestorben. In der freien Wildbahn gab es sie nicht mehr, doch durch Schutzbemühungen streifen sie wieder durch die Lande und sind somit das Symboltier für erfolgreichen Artenschutz geworden. Die Rede ist von Wiesenten, den großen, wuscheligen Vierbeinern mit den Hörnern. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner, ich bin Redakteurin beim WWF Deutschland. Und die Wiederansiedelung dieser Riesen ist auch ein Herzensprojekt des WWF Deutschland. Und aktuell stecken wir inmitten eines dieser Prozesse. Es ist gerade viel zu tun und dennoch freue ich mich, dass mein Kollege Aurel Heidelberg, Referent Ökoregion Kaukasus und Verantwortlicher dieses Projektes, Zeit für mich hat. Hallo Aurel.
Hallo Aileen.
Bevor wir jetzt richtig schön tief in das Thema Auswilderung und Wiederansiedelung steigen, würde ich gerne einmal mit dir generell über den Wiesent sprechen. Denn ich behaupte mal ganz frech, es ist jetzt nicht unbedingt so Top 10 bekannteste Tierart. Daher, was ist ein Wiesent?
Ja, der Wiesent wird ja auch als europäischer Bison bezeichnet. Und wie der Name da schon sagt, und man kennt ja die Bisons so aus Amerika, aus Nordamerika, aus den Indianerfilmen und den Western. Ja. Und da kann man, und das ist eigentlich der Bruder des amerikanischen Prärie-Bisons. In Europa gab es zwei Unterarten, also einmal den Tiefland-Wiesent und dann noch den Berg-Wiesent, der im Kaukasus vorkam. Aber wie du schon gesagt hast, sind beide Wiesentarten in der freien Wildbahn oder waren in der freien Wildbahn komplett ausgestorben.
Okay, dann lass uns mal dahin vorgehen, bevor sie ausgestorben waren. Wo waren sie denn überall in Europa zu finden und wie haben sie denn hier gelebt?
Sie waren eigentlich fast flächendeckend in Zentraleuropa und Osteuropa zu finden. Also ein bisschen Kaukasus, wie gesagt. Mhm. Und ja, und waren dort vor allen Dingen in Wäldern. Ich meine, Europa war ja vor einigen hundert Jahren noch komplett bewaldet, bis auf wenige Ausnahmen, und sind dort halt flächendeckend in den Wäldern vorgekommen.
Leben die in Familien, Herden, sind das Einzelgänger? Wie streifen die so durch die Lande?
Ja, genau. Also sind ja Wildrinder und Rinder sind ja klassische Herdentiere. Also sie sind normalerweise in den Herden von unterschiedlich von bis zu 20, 25, 30 Tieren unterwegs. Das sind meistens die Mutterkühe mit ihren Kälbern. Und die Bullen sind entweder in sogenannten Bachelor-Gruppen oder halt Einzelgänger, also gerade die älteren geschlechtsreifen Bullen. Genau, und sie sind halt normalerweise in großen Gruppen anzutreffen.
Wenn man sie sich so anschaut, würde man sagen, oh, das sind die sanften Riesen, ne? Also die sehen ja kuschelig aus, werden auch gerne irgendwie so als Stofftiere vermarktet. Wie ist denn so der Charakter von so einem Wiesent? Kann man das beschreiben?
Naja, also es ist ja bei Wildtieren ja generell so, ne? Dass es gibt Tiere, die sind sehr anfällig gegenüber Störungen oder gegenüber, aber grundsätzlich sage ich immer, es ist ein Wildtier und vom Wildtier sollte man immer Abstand halten. Ne? Es wird egal, ob es ein Wildschwein ist oder ein Elch ist oder ein Wildrind ist. Mhm. Von daher, ich meine, das ist natürlich alleine von der Größe halt schon ein Tier, was sich auch wehren kann. Ne? Sie sind an sich sind sie erstmal sehr ruhig, ne, weil sie in Herden sind und ja aufgrund ihrer Ökologie halt Pflanzen als Pflanzenfresser auch jetzt keine großen Feinde haben, bis auf ein paar Ausnahmen, was jetzt die Kälber angeht. Also insofern sind sie eigentlich doch sehr ruhige Zeitgenossen.
Was ich jetzt auch häufig noch gelesen habe als Stichwort ist Landschaftsgestalter bei Wiesent. Was hat das damit auf sich?
Ja, wenn man sich überlegt, dass so ein einzelner Wiesent da bis zu 60 Kilo Pflanzen am Tag frisst und dann so eine Gruppe von 20 Tieren dann hat, okay, dann kann man sich schon überlegen, ja, was die so am Tag dann verdrücken. Und das ist ja auch von den Jahreszeiten halt sehr unterschiedlich, also was dann als Nahrungsangebot da ist. Und gerade im Winter halt, bei Schneelagen, sind sie dann halt eben auf Rinden, von Bäumen halt eben auch stark angewiesen. Das heißt, sie schälen halt Bäume und dadurch haben sie dann halt eben, passiert es halt eben auch, dass Bäume dann halt eben absterben oder und dadurch dann eben auch freie Flächen entstehen, also offene Flächen entstehen. Und diese offenen Flächen bieten dann wieder, sind wieder Nischen für andere Tierarten. Also, und aufgrund dieses Einflusses des Wiesent bezeichnet man sie halt oft auch als Landschaftsgärtner.
Mhm. So, wir haben es gerade schon angedeutet, der Wiesent war ausgestorben. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, das war vor allen Dingen in Mitteleuropa, also Lebensraumzerstörung, ne? Also in Mitteleuropa ist ja über die Jahrhunderte, also der Wald komplett genutzt worden, abgeholzt worden. Und ja, und somit die Lebensgrundlage der Wiesente einfach verloren gegangen. Zusätzlich kam es dann noch dazu, dass Wiesente auch stark bejagt und überjagt worden sind. Und so ist es dann am Ende dazu gekommen, dass der Wiesent in der freier Wildbahn 1927 dann ausgestorben ist. Und der letzte Wiesent ist im Kaukasus erlegt worden, was ja auch ein sehr abgelegenes Gebiet ist. Und im Kaukasus war eigentlich noch Lebensraum, auch damals noch verfügbar. Aber dort ist es dann wirklich durch eine Übernutzung und eine Überjagung dann dazu gekommen, dass selbst dort an solchen abgelegenen Orten halt der Wiesent halt komplett verschwunden ist.
Mhm. So, jetzt haben wir aber wieder Wiesente. Und wir haben ja nicht Jurassic Park gespielt und irgendwelche Genmanipulationsforschungen aus Mücken gemacht. Wie kommt das, dass wir jetzt wieder Wiesente haben?
Ja, also das Wiesent ist ein sehr gutes Beispiel, das was zeigt, die Fehler, die der Mensch eigentlich mal gemacht hat, also diese Ausrottung dieses Tieres, dass man dann aber auch recht frühzeitig erkannt hat, okay, es waren damals noch ein paar Wiesente, eine Handvoll Wiesente eigentlich in zoologischen Gärten, die das überlebt hatten. Und wo man 1923 sich zusammengesetzt hat und ein Verein gegründet hat zum Erhalt des Wiesents. Das ist die Gesellschaft, internationale Gesellschaft zum Erhalt des Wiesents. Und da haben sich mehrere Zoodirektoren zusammengesetzt und ein Zuchtprogramm aufgebaut. Und um diese Tiere wieder in zoologischen Gärten nachzuzüchten, um sie dann langfristig wieder in Bestand zu haben, um sie wieder zurück in die freie Wildbahn zu bringen.
Wie ist man damals vorgegangen? Hat man dann gesagt, okay, da Weibchen, da Männchen, ihr beide jetzt macht Babys oder?
Also es waren nur sehr wenige Tiere überhaupt übrig geblieben. Mhm. Dann hat man erstmal gesehen, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es eigentlich zwei Unterarten gab. Von den Bergwiesenden hatte nur noch ein Bulle überlebt. Ein einzelner Bulle, der hier auch im Zoo Berlin war. Also de facto konnte man diese Unterart nicht mehr retten, weil es nur noch ein Bulle. Aber was man gesagt hat, okay, man will doch versuchen, dass man sozusagen zwei Zuchtlinien hält, sodass man diesen Bullen gekreuzt hat sozusagen mit den Tieflandwiesenten. Und daraus ist diese Tiefland-Kaukasus-Linie entstanden, Zuchtlinie entstanden. Und die zweite Zuchtlinie ist halt die reine Tiefland Zuchtlinie. Und die hat man ganz strikt voneinander getrennt. Und dann über die Jahre hinweg haben sich dann mehrere Einrichtungen an diesem Zuchtprogramm beteiligt. Und man hat dann die Tiere dann auch ausgetauscht, halt, um auch Inzucht zu vermeiden. Und dann über die Jahrzehnte ziemlich erfolgreich die Tiere wieder gezüchtet.
Und auch angefangen, sie wieder auszusiedeln. Wann kann man auf die Idee zu sagen, okay, wir haben jetzt in Zoos genug, so sage ich das jetzt mal, wir können sie auch wieder rausgeben?
Genau, man hat dann, also 1927 ist diese Gesellschaft gegründet worden und in den 50er Jahren hat man dann bereits angefangen, Tiere wieder auszuwildern, auch relativ erfolgreich, bereits in Białowieża-Nationalpark, das ist eigentlich bekannt, wenn man das in Ostpolen an der Grenze zu Weißrussland. Da sind dann noch riesen Waldgebiete, die ziemlich unberührt und unzerstört waren. Und da hat man dann als erstes angefangen, wieder Wiesente dann, also Zoo-Wiesente wieder aktiv in die Wildnis auszuwildern. Und das ist auch sehr erfolgreich, also eins der erfolgreichsten Wiederansiedlungsprojekte gewesen.
Und warum hat man sich damals für den Ort entschieden, wenn du sagst, dass halt in Mitteleuropa überall Wiesente waren?
Also es spielen da immer sehr viele Faktoren, spielen da eine Rolle, die man erstmal prüfen muss, um und die gegeben sein müssen, um zu sagen, das ist der geeignete Platz, um Wiesente wieder anzusiedeln. Also es ist einmal die ökologische Eignung. Das Wiederansiedlungsgebiet muss eine Mindestgröße haben, dass man halt einen Mindestbestand dort aufbauen kann, der frei leben kann und der genug Nahrung bietet und Schutz bietet, dass dort ein überlebensfähiger Bestand leben kann.
Von welcher Größe sprechen wir da?
Naja, das hängt dann ab von dem Gebiet. Aber der Bialowieża-Nationalpark, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie groß er insgesamt ist, hatte einige 10.000 Hektar Größe.
Okay.
So, also eine Größe von 6.000 Hektar oder 5.000 Hektar würde da auf keinen Fall ausreichen. Eine Minimalpopulation, also wo man sagt, die ist überlebensfähig, da spricht man dann so von 120, 130 erwachsenen Tieren. Das ist schon eine Größe. Und wenn man sich das überlegt, dass man dann eben genug Platz findet, dass dieser Minimalbestand dort überleben kann. Also eine ökologische Eignung, ne, dass genug auch über die Jahreszeiten hinweg dann auch genug Nahrung zur Verfügung steht. Und das zweite Wichtige ist natürlich auch das Konfliktpotenzial, weil ich meine, in Mitteleuropa ist die meisten Gebiete sind halt nun mal auch wirtschaftlich in irgendeiner Weise genutzt. Und so ein Wildrind hat natürlich einen Einfluss dann auf den Wald oder auch auf landwirtschaftliche Flächen und kann natürlich entsprechend auch Schäden anrichten. Und da muss man natürlich auch gute Konzepte haben, Managementkonzepte, dass Wildschäden entweder vermieden werden oder auch kompensiert werden oder im besten Fall natürlich gar nicht erst stattfinden. Und da ist es dann halt eben, das hängt natürlich direkt mit der Größe der Schutzgebiete zusammen, die ja de facto nicht genutzt werden menschlich. Ne?
Welche Rolle spielt denn so ein Wiesent im Ökosystem? Ne? Du sagtest ja gerade schon, er schafft Flächen, wo wiederum sich andere ansiedeln. Welche Rolle hat er denn sonst noch oder wie wichtig ist die Rolle?
Ja, wir hatten das genau, wir hatten ja vorhin ja schon angesprochen als Landschaftsgärtner, ne? Und wie gesagt, also durch sein Fraßverhalten werden neue Nischen geschaffen, auch für andere Arten, also dass die Wälder aufgelichtet werden, auch Sukzessionsprozesse, also natürliche Dynamiken im Wald werden dazu angeregt. Also wenn jetzt ein Wiesentherde durch den Wald geht und offene Lichtung schafft, dann kommt wieder Licht auf den Boden. Es gibt eine Naturverjüngung vom Wald. Also Prozesse, Dynamik im Wald, dynamische Prozesse im Wald werden dazu auch angeregt. Gleichzeitig ist ja der Wiesent halt durch sein Fraßverhalten auch dafür, trägt er dazu bei, dass zum Beispiel Baumarten auch auf natürlichem Wege auch verbreitet werden, also Samen und so, ne, durch die Kote. Also insofern hat er da einen sehr großen Einfluss. Oder ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch schnell einfällt, ich hatte es vorhin auch angesprochen, Schälverhalten. Ne? Also ich meine, wenn Wiesente besonders im Frühjahr oder im Winter Bäume schälen, die Bäume sterben ab. Und ein toter Baum ist ökologisch, hat eine sehr hohe ökologischen Wert. Ja, also davon profitieren wieder sehr viele Arten, Pilze, Insekten und dann auch wieder Vogelarten und alles Mögliche. Also es ist eine komplettes Komplexität im Ökosystem und der Wiesent ist halt eben, trägt dazu bei, dass eben diese Komplexität auch erhalten bleibt. Ne? Und Artenvielfalt dann am Ende. Ne?
Ja. Also wir sehen auch, es gibt ganz viele Gründe, wirklich sich für den Wiesent einzusetzen und ihn auszuwildern. Dann lass uns doch mal genau auf diesen Prozess schauen, den ich mir relativ schwer vorstellen kann, weil es einfach riesengroße Tiere sind. Erstmal, okay, wir haben jetzt die Tiere in zoologischen Gärten. Wie wählt man aus, dass man sagt, du kannst ausgewildert werden, du besser nicht, du vielleicht nächstes Jahr. Wie geht man da vor?
Na, eigentlich geht der ganze Prozess ja schon viel früher los.
Ja, dann nimm uns dahin mit.
Also es beginnt ja eigentlich damit, dass man erstmal geeignete Flächen finden muss, aussuchen muss. Ne? Also wo man sagt, ich hatte ja gesagt, die Größe des Gebiets spielt eine wirklich essentielle Rolle, die ökologische Eignung, aber auch dann Flächen, wo das Konfliktpotenzial möglichst gering ist, also mit Mensch-Wildtier-Konflikten und so weiter. Und wenn man diese geeigneten Flächen gefunden hat, und das muss ja auch abgestimmt werden. Ich meine, der WWF sucht ja nicht die Flächen aus. Das sind lange, lange Prozesse mit entsprechenden Behörden, mit der Gesellschaft natürlich, auch mit der Zivilgesellschaft, mit Dörfern, die ja auch direkt an Schutzgebiete Anliegen und so weiter und so fort. Genau, und dann, wenn man sich dann geeinigt hat und einen konkreten, einen Plan hat, ja, wo man sagt, also okay, hier wollen wir jetzt Wisente wieder hinbringen. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, dass die Tiere dann auf eigenen, auf natürlichem Weg dorthin kommen, sondern die einzige Möglichkeit ist eben, Tiere von einem Ort, also in dem Fall Zoos, dorthin zu bringen und dann schrittweise dort auszuwildern. Und da spielen die zoologischen Gärten jetzt eine essentielle Rolle. Das Gute ist, dass die Zoos in Deutschland, die sind alle organisiert in einem Dachverband, die EASA, und die wiederum halt auch verantwortlich ist für diese internationalen Zuchten des Wisents, also auch so. Und da geht man dann auf diese Institutionen zu und sagt, pass auf, also wir haben jetzt vor, in den nächsten 10 Jahren in dieses Gebiet 100 Wisente auszuwildern, weil wir wollen ja möglichst schnell, ich hatte das vorhin schon gesagt, einen möglichst schnellen Bestand aufbauen, der mindestens 120 erwachsene Tiere hat, um dann einen überlebensfähigen Bestand zu haben. So, und dann, genau, und dann bespricht man das, dass man sagt, okay, über, ich sage jetzt mal einen Zeitraum, so ist es jetzt bei uns, innerhalb von 10 Jahren wollen wir 100 Tiere aus diesem Erhaltungszuchtprogramm in das Auswilderungsgebiet bringen.
Okay.
So, und es ist ja nicht so, dass man jetzt Wisente ins Handgepäck packt und dann sich ins Flugzeug setzt und dann den Donut
und sagt, du
in Kaukasus ja. fliegt. Also man fängt dann auch erstmal an, dort vor Ort ein Auswilderungszentrum aufzubauen, wo die Tiere, die dann aus den Zoos kommen, dorthin gebracht werden, also transportiert werden müssen und dort schrittweise dann auf die eigentliche Auswilderung dann vorbereitet werden. Bei Wisenten ist das zum Glück relativ einfach. Also man muss obwohl es Zootiere sind, man muss den Tieren nicht lange beibringen, wieder in der freien Wildbahn zurechtzukommen.
Okay.
Bei anderen Arten ist das ja teilweise hochkomplex, also wie zum Beispiel bei Großkatzen. Also insofern ist das relativ einfach, aber man muss trotzdem, wie gesagt, so schrittweise die Tiere vorbereiten und ein Auswilderungszentrum bauen. Und dann geht es natürlich darum, ja, wie kriege ich jetzt so viele Wisente dorthin? Also wir sprechen ja davon, dass das teilweise mehrere tausend Kilometer sind.
Ja.
Und da muss man sich dann gut überlegen, auch aus Tierschutzsicht, dass man ja Transporte möglichst kurz halten will,
ja.
um die Tiere dann auch nicht so sehr zu stressen. Genau, und da haben wir uns dann eben mit unseren vielen Partnern zusammengesetzt und da dann Konzept entwickelt. Und das mittlerweile ist das so ausgereift und dass das sehr gut funktioniert. Und jetzt kommen wir dann ins Detail, wie so ein Transporter am Ende funktioniert.
Ne? Ja, gerne.
Genau, also wir haben dann glücklicherweise hier in Deutschland den Tierpark Berlin als Partner gefunden, zusammen mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Haben wir zusammengesetzt, haben gesagt, okay, das Erhaltungszuchtprogramm ist zuständig aus dem gesamten Bestand europäischer Zoos die geeigneten Tiere zusammenzusuchen. Also das ist genetische Eignung und dann aber auch natürlich Geschlechterverhältnis und alles Mögliche, alle Faktoren, die da reinspielen.
Fitnesscheck. Ja.
So, die Tiere werden dann über das Erhaltungszuchtprogramm ausgesucht. Die ausgesuchten Tiere werden dann aus ganz Europa, also es geht von Schweden über Frankreich, Belgien, Tschechien, Rumänien, Ungarn, aus den Ländern in den Tierpark verbracht. Der Tierpark spielt da eine zentrale Rolle bei der Gewöhnung der Tiere. Also, das sind ja alles einzelne Tiere, die jetzt aus einzelnen Gruppen kommen.
Ja.
Und man will ja jetzt eine Herde formieren.
Ja. Erstmal Teambuilding machen.
Und das passiert im Tierpark. Also, das heißt, im Tierpark kommen dann nach und nach die einzelnen Tiere. Die Kollegen im Tierpark kümmern sich dann darum, dass diese Gruppen dann zusammenpassen oder dass sie sich dann zur einer Herde formieren, sozusagen.
Spannend.
Und stellen dann auch sicher, dass sie in dieser Zeit dann betreut werden und am Ende für diesen eigentlichen Transport dann, der hochkomplex ist, dann vorbereitet werden. Also es ist ja auch nicht so, dass man die Tiere einfach jetzt exportieren kann, da müssen Gesundheitschecks gemacht werden, es müssen Exportpapiere, da gibt's ja sehr viele Regularien halt, ne, auch, also sehr, sehr viel Papierkram.
Zu Recht, man will ja keine Krankheit einschleppen und dann war's das mit der Herde, ne?
Wir haben ja den Fall jetzt eben letztes Jahr dann gehabt, dass hier in Berlin die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, da mussten wir alles stoppen, die Tiere waren schon im Tierpark, 3 Tage vor Transport mussten wir alles stoppen.
Ja.
Genau, also da fallen sehr viele sehr komplexes Sache und das wird halt alles von den Kollegen im Tierpark gemacht, Tierärzte, Tierpfleger, die sich darum kümmern. Und dann, wenn es dann soweit ist, also wenn die Tests gemacht worden sind und wenn sozusagen alles so ist, dass die Tiere dann transportiert werden können, dann haben wir jetzt so eine Verfahren über die Jahre immer verfeinert, dass die Tiere dann kommen spezielle Transportkisten, werden die verladen, kommen auf einen LKW im Tierpark Berlin.
Und okay, aber kurz einhaken, aber sie werden betäubt oder in so einem Dämmerschlaf versetzt?
Nein. Also ja? zur eigentlichen Vorbereitung, ja, da müssen sie halt auch narkotisiert werden, weil ja Tests gemacht werden, Bluttests genommen, es werden Proben genommen, aber bei der eigentlichen Transport müssen sie nicht nochmal narkotisiert werden. Also sie werden trainiert. Sie werden auch trainiert, für diesen Prozess dann in die Boxen zu kommen. Das funktioniert auch ganz gut. Und am Ende kommen dann die einzelnen Tiere in diese Transportbox. Das sind speziell angefertigte Boxen. Werden dann auf einen LKW verladen. Also wir sprechen eigentlich jedes Jahr von 10 Tieren.
Ja.
Ja, 10 Tiere pro Jahr. Auf LKW, vom LKW fahren wir dann bis nach Frankfurt-Hahn. Viele kennen den Flughafen noch als ersten Ryanair-Flughafen.
Tatsächlich klingelt das bei mir auch immer,
wenn ich Frankfurt heißt, aber 120 Kilometer von Frankfurt entfernt ist.
Ja.
Alter Militärflughafen. Und von dort fliegt Silkways Airlines, das ist eine aserbaidschanische Fluggesellschaft. Mhm. Die fliegt von dort einen Direktflug mit großen Frachtmaschinen dann nach Baku. Mhm. Und in Baku entladen wir dann wieder. Dann kommen die Tiere nochmal auf den LKW und gehen dann in Schachdach Nationalpark. Das sind dann nochmal 3 bis 5 Stunden. Also wir sind insgesamt knapp 2 Tage unterwegs.
Mhm. Okay, bis sie dann halt in diesem Nationalpark angekommen sind. Wie kann ich mir das da vorstellen? Wird denn die Tür aufgemacht, das Tier springt raus, springt über die Wiese, freut sich seines Lebens oder wie ist der Ablauf vor Ort?
Also ich muss sagen, wir haben jetzt ja dieses Jahr haben wir den 7. Transport und haben dann, bisher haben wir ja 46 Tiere transportiert. Ich war auf allen Transporten dabei. Also ich war wirklich überrascht, wie ruhig die Tiere auch sind in den Kisten. Und man muss sich das ja vorstellen, die können sich da auch nicht drehen, das dürfen sie auch nicht, weil das einfach zu gefährlich ist, dass sie sonst irgendwie im Flugzeug oder sowas das dann...
Ja.
Und dann würde man ja jetzt denken, ja, so nach knapp 2 Tagen, die müssten aus der Kiste rausspringen oder so, weil wenn wir dort ankommen, dann werden die von dem LKW mit einem großen Kran, werden die dann in das Gehege verfrachtet, die Boxen, dann werden die Klappen aufgemacht und oft ist es so, dass die Tiere gar nicht rauskommen. Das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, dass das dann ein paar Minuten dauert, bis sie dann manchmal... Andere Tiere kommen auch mal schneller rausgesprungen. Ja. Aber die meisten kommen dann so langsam rausgetrottet. Und genau, also das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen, ne? weil die doch recht entspannt sind. Ne?
Ja, ich stelle mir jetzt auch so ein bisschen vor, wenn ich lange Flüge hinter mir habe, brauche ich ja auch erstmal, bis meine Knochen wieder so richtig in Schwung kommen.
Genau, und wenn man das ja, wir kennen das ja aus Flugzeugen, dass der Platz ja immer weniger wird, ne? Wenn man mit selbst fliegt und so und ein bisschen größer ist, dass man dann einfach ein Platzproblem hat. Und insofern, da haben es die ganz gut, weil es ja noch relativ viel Platz. Ich meine, das sind riesen Frachtmaschinen.
Ja.
Und
die müssen sich auch nicht um die Armlehne streiten.
Sie haben eine Vollversorgung, also sie werden ja ständig dann von einer Tierärztin oder Tierarzt betreut. Und von uns kriegen ständig also Wasser und auch Futter halt, ne, über die Zeit. Also insofern, während des gesamten Transportes dann auch sicher, dass die Tiere dann ausreichend versorgt sind. Ne.
So, und dann sind sie dort und erstmal in einem Gehege. Dann werden sie beobachtet, kann ich mir vorstellen, vielleicht nochmal untersucht. Wie ist der Ablauf dort?
Genau, wir haben dann erstmal sind sie dann ein paar Tage in Quarantäne. Mhm. Wenn sie dann aus der, rauskommen aus den Boxen, dann machen wir auch nochmal Gesundheitschecks, ne, mit den Tierärzten oder Tierarzt. Und dann kommen sie dann schon nach dieser Quarantäne, Gesundheitscheck, kommen sie dann schon in ein etwas größeres Gehege. Das sind dann schon so, ja, so 2 Hektar großes Gehege. Mhm. Und dann auch relativ schnell nach ein paar Wochen gehen sie dann in die dritte Phase über, dass sie dann in ein, das heißt, das nennen wir Auswilderungsgebiet, das ist noch ein 300 Hektar großer, großes Tal des Nationalparks schon, das ist auch nur noch mit Elektrozäunen eingezäunt. Mhm. Und da gehen sie dann rein und da hat man, also das sind schon ganz natürliche Bedingungen, die sie dann halt auch schon im Nationalpark vorfinden. Also da kommen halt auch andere Wildtiere rein, also Wölfe, Braunbären oder auch andere Schalenwildarten. Aber man hat sie halt noch unter Kontrolle, sollte es was geben, wo man jetzt eingreifen müsste. Und da sind sie dann nochmal ein paar Wochen drin und dann gehen sie dann letztendlich, kommt der letzte Schritt, wo sie dann wirklich in die Kernzone entlassen werden. Und ab diesem Zeitpunkt hat man dann auch wirklich nur noch sehr begrenzt daneben, dass man dann auch eingreifen kann. Man kann natürlich trotzdem noch Maßnahmen ergreifen, die wichtig sind. Also was weiß ich, durch Fütterung beispielsweise oder auch, wir bieten da auch noch so Salzlecken an, dass sie mit Mineralien versorgt werden. Aber dann ist ja die Möglichkeit, direkten Zugang zu den Tieren zu haben, dann wirklich sehr begrenzt dann auch. Ne? Und in dem Kontext ist natürlich auch eine Überwachung der Tiere wichtig, auch der freigelassenen Tiere. Und das können wir halt eben sehr gut, gerade bei den Tieren, die in dieser Auswilderungsphase sind, also die aus den Zoos kommen, damit sicherstellen, weil wir ja auch einige der Tiere besendern mit GPS-Halsbändern. GPS, dann. Genau, also das sind kombinierte Systeme.
Ja.
Das ist funktioniert über, also die Datenübertragung, die Positionen werden über Satellit übertragen und gleichzeitig können wir die aber auch noch terrestrisch, also das heißt durch Kreuzpeilung, das hat man früher gemacht, das sind kennt man so aus Filmen mit Richtantennen, es funktioniert wie ein Radio letztendlich, also das Halsband ist das Radio und mit der Antenne empfängt man dieses Signal und wenn man dann von verschiedenen Positionen mit einer Richtantenne die Richtung nimmt, dann findet man die Tiere auch. Mhm. Das ist insofern gut, weil die GPS-Position, wir haben die, das ist auch eine Einstellungssache, aber wir haben die so eingestellt, dass wir zweimal am Tag eine Koordinaten bekommen, weil wir wollen, dass die Halsbänder möglichst lange laufen. Je mehr Positionen ich nehme, so öfter sich das Halsband mit dem Satellit verbindet, desto mehr geht das auf die Batterie und desto kürzer ist die Laufzeit des Halsbandes. Und zwischen diesen Phasen, wo wir jetzt Positionen bekommen, können wir jederzeit dann eben die Tiere trotzdem finden über dieses terrestrische Signal. Dann.
Was könnt ihr daraus lesen? Was gibt euch diese Daten?
Also für uns ist natürlich in erster Linie erstmal wichtig, die Tiere zu finden, um Gesundheitsmonitoring zu machen, dass es den Tieren auch wirklich gut geht. Also, dass sie dort in diesem Zeitraum, dieser Gewöhnungsphase, dass sie dort wirklich auch zurechtkommen. Dass wir schnell die Tiere finden können, auch auf Sichtkontakt kommen und dann eben beurteilen können, die Tiere sind in guter Kondition oder sind in schlechter Kondition, gerade auch im Winter, wenn bei Schneeverhältnissen, dass man sagt, okay, jetzt ist hier eine Notlage, wir füttern mal zu.
Ja.
Das ist natürlich auch, man will langfristig natürlich auch wenig füttern, weil wir ja natürliche Bedingungen haben. Aber gerade jetzt bei den Tieren, die man transportiert hat, das ist ja auch ein wahnsinniger Aufwand, wenn ja nicht, dass jetzt da gleich von den Tieren auch welche auch mal in der Notzeit halt eben sterben, was auch zum Prozess dazugehört. Aber gerade am Anfang, dass man dann sagt, dass man, bis man zu dem Punkt kommt, dass genug Tiere da sind, dass man sich selbst überlassen kann, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir dann auch immer noch eingreifen. Also zum Beispiel mit Winterfütterung.
Okay. Was sind denn bisher so, du sagtest gerade 7 Auswilderungsphasen hast du schon mitgemacht. Was sind denn so Erfolgsmomente, an die du gerne zurückdenkst?
Naja, jeder Transport ist speziell. Und wir haben in jedem Jahr sind wieder neue Herausforderungen. Es ist immer irgendwie was anders ist. Aber am Ende, naja klar, am Ende ist es, wenn man dann ankommt, also es sind ja tagelange Vorbereitung. Es wird ja, je näher man an den Transporttag herankommt, immer mehr Dinge, die anstehen. Am Ende zählen die Ergebnisse halt auch der oder die Tests, ja, also was haben jetzt die Gesundheitstests gebracht? Also die Anspannung steigt und steigt und steigt und das endet dann am Ende natürlich, wenn wir ankommen mit allen Tieren und dass alle Tiere halt wirklich auch gesund vor Ort sind und die dann letztendlich rauskommen. Mhm. Und das ist immer klar, der Glücksmoment, ne? Und da fällt dann halt eben auch sehr viel Last von einem bei allen Kollegen. Und ja, am Ende, ich bin immer wieder beeindruckt eben von den vielen, vielen Kollegen und dieses Team, was wir dort aufgebaut haben. Also Teams aus verschiedensten Institutionen, die Zoos, hab's ja angesprochen, ja. Wir als WWF, aber auch die Behörden und oder auch Kollegen aus den Dörfern, die dort angestellt sind, als Wildhüter, die sie sind jetzt 7 Jahre angestellt dort und am Anfang, das hat mir mal einer gesagt, er hatte zu mir gesagt, ja, am Anfang, als ich hier angefangen habe, da war das für uns ein Job. Wir waren froh, sind ja sehr abgelegene Gebiete, wir waren froh, einen Job zu haben, bezahlt zu werden. Aber er hat zu mir gesagt, dann, ja, über die Jahre hat er gemerkt, das ist sein Leben geworden und das ist, und er ist so froh und stolz, daran teilnehmen zu können. Und das merkt man. Das merkt man jedes Mal, wenn man mit den Leuten zusammen ist. Und das macht Spaß, ne? Und das ist auch ein Privileg, ne? Muss man sagen, dass man diese Möglichkeiten noch hat, weil ich meine, in unseren Jobs, vieles wird immer bürokratischer und immer schwieriger, überhaupt noch solche Sachen umzusetzen. Und aber das motiviert dann halt eben auch, ne?
Wie ist es denn für dich, wenn du da immer wieder hinreist und die siehst, die du vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren selber ausgewildert hast oder mit ausgewildert hast und du siehst die Tiere, die haben vielleicht Babys bekommen. Was geht da in dir vor?
Ja, also erstmal, also jetzt mal von diesem Emotionalen mal abgesehen, ja. Also so für mich als Wildbiologen und sowas, was für mich faszinierend ist, also das sind ja Zootiere und Zootiere sind an den Menschen sehr gewöhnt, ja, dadurch einfach, dass sie in den Zoos halt immer Kontakt hatten zu Pflegern und zu Besuchern und so weiter.
Tierärzten, ja.
Und was man halt merkt, diese Phase, wenn sie in diese Auswilderung, also in die Kernzone des Nationalparks kommt oder schon in diesem Auswilderungsgebiet, diese 300 Hektar, was ich vorhin angesprochen habe, wie schnell sich das Verhalten ändert.
Okay, sie werden scheuer.
Sie werden viel scheuer. Also ich kenne, wenn man in den ersten Zeit, wo sie raus sind, kommt man noch sehr nah an die Tiere ran, was man eigentlich ja auch nicht machen soll, aber aus verschiedenen Gründen haben wir es auch gemacht, man geht es. Und mittlerweile, die Tiere, die draußen sind, die haben eine Fluchtdistanz, die hat sich wahnsinnig erhöht.
Okay.
Und das ist aber auch gut. Das ist ja genau das, was wir haben wollen.
Es sind wieder Wildtiere,
ne? Ja, und das ist schon beeindruckend. Und auch klar, dass Zootiere dann so schnell sich da an solche natürlichen Bedingungen wieder gewöhnen können. Nochmal, es ist von Art zu Art unterschiedlich. Bei Wisenten ist das relativ einfach, weil die Wisente kannst du rauslassen und solange sie was zu fressen finden, funktioniert das.
Sind sie glücklich.
Und sie werden auch und solche Sachen wie jetzt mal auch gerade wenn die Kühe dann kalben und sich ja von der Gruppe absondern, besteht ja auch die Gefahr, dass auch mal Wölfe oder sowas ein Kalb oder sowas reißen. Aber auch da merkt man, wie sich die Tiere auch daran anpassen. Ja, also diesen Herdenschutz dann wieder aufbauen. Ja. Ne? Und also das ist schon echt beeindruckend, ne? Das zu sehen, also wie das funktioniert.
Wie geht's weiter? Was ist das große Ziel? Was können wir noch von diesem Projekt erwarten? Oder was sind vielleicht auch deine Wünsche und Hoffnungen?
Wir haben ja jetzt, wir haben ja bereits 46 Tiere transportiert.
Ja.
Ziel ist 100. Innerhalb von 10 Jahren. Also wir sind jetzt quasi so in der Mitte. 100 zu transportieren, das heißt, wir wollen ja schnell den Bestand auf 120 erhöhen. Das wirklich Gute ist, oder Erfolgsversprechende, sagen wir mal so, dass wir ja bereits 37 Kälber im Nationalpark geboren worden sind. Also der Bestand wächst. Wir sind jetzt bei knapp 70 Tieren schon. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir in den nächsten 4, 5 Jahren nochmal 50 Tiere reinbringen, dann und das geht so weiter, dann werden wir das Ziel dann halt auch erreichen. Und dann müssen wir beobachten. Dann müssen wir sehen, sind noch weitere Maßnahmen erforderlich? gegebenenfalls, was sicher halt auch, sicherlich halt auch in Zukunft ein größeres Thema sein wird, werden auch Wildtier-Mensch-Konflikte sein, weil die Tiere werden, wenn sich der Bestand vergrößert, werden auch einige Tiere mal abwandern und dann irgendwo in Dörfern oder was auftauchen und so, wo wir uns dann halt eben auch eben entsprechende Maßnahmen und sowas einleiten müssen. Aber dann werden wir schrittweise uns von diesen Transporten in dem Gebiet, werden wir die dann schrittweise dann einstellen können, hoffentlich. Und mittlerweile ist es schon so, dass wir uns, weil das so erfolgsversprechend ist, dass auch schon im Kaukasus auch andere, in anderen Gebieten jetzt Bestrebungen sind, auch dort Wisente wieder auszuwildern.
Also mehr Gebiete für Wisente.
Mehr Gebiete für Wisente. Ich sehe den Kaukasus wirklich als Riesenpotenzial, weil es halt eben noch riesige Wildnisflächen gibt. Das kennen wir aus Zentraleuropa gar nicht mehr. Selbst in Polen nicht, ja. Wo ja die Bedingungen noch viel besser sind als jetzt zum Beispiel jetzt hier in wirklich Zentraleuropa, Deutschland, Frankreich oder. Genau, und dann würden wir halt auch, fangen wir die ersten Schritte jetzt schon an zu gucken, ne, wo sind andere potenzielle Flächen, um so diese, ich hatte es ja vorhin auch erwähnt, dass das ja lange, langwierige Prozesse sind, um überhaupt, bis es dazu kommt, dass man dann letztendlich die Tiere dann von A nach B dann halt eben bringt und dann auswildert.
Ja. Gibt es irgendwie eine Vorstellung, wann vielleicht der Wisent komplett autark ist und keine Zuchtprogramme braucht, keine Auswilderung mehr braucht, bis wir dann halt sagen, cool, das läuft alles. Wir müssen nur noch monitoren.
Na, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich meine, also wir müssen jetzt ja auch trennen. In Mitteleuropa ist es ja so, dass es, Beispiel jetzt Polen, Białowieża, in Białowieża die sind an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Also da sind schon so viele Wisente, wie dieses Gebiet vertragen kann. Also okay. Man rechnet das ja so aus, ne, wie viel Wisente können in diesem Gebiet jetzt überleben, ohne dass es, wir haben ja nicht mehr die Situation wie vor ein paar hundert Jahren, dass sie dann einfach abgewandert sich, also es müssen ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt müssen ja dann auch Managementmaßnahmen eingeführt werden. Also sollten die Tiere jetzt aus den Schutzgebieten rausziehen, dass man dann halt eben guckt, ne, entweder man kriegt sie wieder zurück, aber irgendwann ist der Bestand so groß, ja, dass man auch mal reduzieren muss, ne? Und insofern dann sind die viele Gebiete ja einfach voneinander isoliert und da wird man auch nur bedingt es schaffen, dass man die vernetzen kann, weil dazwischen Straßen, landwirtschaftliche Flächen, wo man Wisente nicht haben will. Also insofern glaube ich, wird das noch lange, lange dauern, dass man Managementmaßnahmen umsetzen muss, dass das Wisent auch langfristig überlebt. Die Zeichen stehen gut. Im Kaukasus, sage ich jetzt mal, wir sind jetzt, das ist ja in den drei Ländern, wo wir heute, wo der WWF überhaupt noch Zugriff hat, also wir sprechen jetzt von Aserbaidschan und Georgien eigentlich, weil Russland ist ja leider seit dem Ukraine-Krieg für uns, können wir dort ja nicht mehr arbeiten und der WWF ist da ja auch verboten worden, weil wir hatten auch im russischen Kaukasus da Auswilderungsprogramme und hatten wir damals noch gedacht, naja super, auch die Vernetzung zwischen dem nördlichen Teilen des Kaukasus und dem südlichen Teil des großen Kaukasus, dass man da so Vernetzung macht, das ist im Moment, ist da nicht dran zu denken. Ja. Also im Moment fokussieren wir uns darauf, also möglichst an einzelnen, so wie im Schachdach-Nationalpark in Aserbaidschan jetzt, dort einen großen Bestand aufzubauen, der dann überlebensfähig ist und das Gleiche dann nochmal zum Beispiel in Georgien dann zu machen oder noch in Aserbaidschan an andere potenzielle Auswilderungsgebiete zu finden und da dann Wisente hinzubringen und da eigenständige Bestände aufzubauen.
Wunderbar. Ich finde, das ist so ein unfassbar tolles Beispiel, wie wenn wir zusammenarbeiten, wo es dann wieder hingehen kann. Wie viele Wisente haben wir jetzt wieder in der freien Wildbahn?
Naja, insgesamt, ich habe die letzten Zahlen noch von dir. Im September war ich auf einer Konferenz in Polen und da wurden die noch vorgestellt. Also sind jetzt frei lebende Wisente in ganz Europa um die 10.000 schon mittlerweile.
Wahnsinn.
Und das ist schon eine Zahl, ne? Wenn man sich überlegt, naja, die waren halt wirklich ja komplett ausgestorben in der freien Wildbahn. Ne? Also es ist wirklich, wirklich in der Volksgeschichte, die zeigt, naja, also ist, das liegt noch in unserer Hand, ne, wenn alle an einem Strang ziehen, dass man auch wieder Dinge rückgängig machen kann. Ne.
Vielen, vielen lieben Dank, Aurel, für deine Einblicke und für deine ganze Expertise. Wir haben einige spannende Sachen schon über den Wisent gemacht. Ich verlinke euch das alles super gerne in den Shownotes und dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf das nächste Update mit dir. Dankeschön.
Gerne, ciao. Danke.